Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Im Bistum Aachen gibt es einen Konflikt um die Wahl eines Kirchenvorstands. Der Vorwurf, da sei etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Vor wenigen Tagen hat der Pfarrer, der diesen Vorwurf erhebt, sein Amt niedergelegt. Auch aus Protest gegen die Bistumsleitung. Ein lokaler Fall, globale Fragen. Wie ist das innerkirchliche Rechtssystem und wie weit geht der Gehorsam eines katholischen Priesters gegenüber seinem Bischof? Und außerdem, nach dem Zoff ist noch Platz für Gelassenheit. Wir üben buddhistisches Loslassen mit Meister Eckhart. Im November vergangenen Jahres wurden im Bistum Aachen die Kirchenvorstände gewählt. Dieses Gremium ist in den Gemeinden einflussreich. Es entscheidet unter dem Vorsitz des Pfarrers zum Beispiel darüber, was mit Geld und was mit Gebäuden geschieht. In der Pfarrei St. Petrus in Übach-Palenberg gab es nach der Wahl aus verschiedenen Gründen Einsprüche. Zum einen wurde der Vorwurf laut, für die Briefwahl seien Unterschriften gefälscht worden. Zum anderen ging es um Personen mit Sperrvermerk. Sperrvermerk bedeutet, wer nicht möchte, dass Daten weitergegeben werden, kann einen solchen Vermerk bei kommunalen Meldebehörden eintragen lassen. Dass dies auch bedeutet, von einer kirchlichen Wahl ausgeschlossen zu sein, war jedoch der betroffenen Person nicht so bewusst. Auch sie legte Einspruch gegen das Wahlergebnis ein. Die Einsprüche wurden vom Kirchenvorstand und vom Bistum zurückgewiesen. Der Pfarrer der Gemeinde, Stefan Rüssel, hält hingegen die Kritik für substanziell. Er hat den Bischof kürzlich um seine Versetzung gebeten. Das alles klingt kompliziert und lokal, aber der Verdacht, bei einer Wahl sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen, ist keine Kleinigkeit. Mittlerweile hat sich die Staatsanwaltschaft Aachen eingeschaltet und prüft die Vorgänge und die Diskussion um Recht in der katholischen Kirche hat auch eine weltkirchliche Dimension. Mit dem Priester der betroffenen Gemeinde, mit Stefan Rüssel, habe ich gestern gesprochen. Auch das Bistum wird zu Wort kommen. Und ich habe Stefan Rüssel zunächst gefragt, warum für ihn dieser Vorfall so wichtig ist, dass er sagt, unter diesen Bedingungen verzichte ich auf mein Amt.
Mir geht es hier um Glaubwürdigkeit. Ich wäre Vorsitzender eines Gremiums, das durch Wahlmanipulation zustande kommt. Wir verlieren noch weiter Glaubwürdigkeit. Ich würde sie verlieren. Ich kämpfe um die Glaubwürdigkeit nach den Missbrauchsskandalen. Ich leide sehr darunter. Und zwar jeden Tag. Wir spüren die Folgen dieses Skandals. Als Pfarrer, als Priester sehr, sehr stark. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Die Mitarbeiter, die ich habe, leiden sehr darunter. Der Druck auf die ist sehr hoch. Ich sag mal, ich habe eine Verantwortung auch für die Mitarbeiter. Von daher hielt ich es einfach für notwendig, den Bischof hier den Amtsverzicht anzubieten und um Versetzung zu bitten.
Schauen wir uns die Sachverhalte etwas genauer an, denn wir reden ja jetzt nicht über sexuellen Missbrauch, sondern über eine Wahl, von der Sie sagen, da war etwas Gravierendes nicht in Ordnung. Dieser Punkt mit dem Sperrvermerk. Wir haben Ende April beim Bistum Aachen angefragt, ob die Betroffenen, also die, die diesen Sperrvermerk haben, ob sie sich informieren müssen, ob sie in der Wählerliste stehen oder ob nicht das Bistum oder die Gemeinde, die Kirche also informieren müsste. Und da wurde uns gesagt, nein, nein, die Betroffenen seien in der Pflicht. Jetzt wird aber erklärt, man werde in Zukunft auf diese Besonderheit vor einer nächsten Wahl hinweisen. Und auf meine Nachfrage, warum das künftig geändert wird, wenn man doch vorher behauptet hat, es sei richtig gelaufen, antwortet der Sprecher des Bistums Aachen so.
Zur Einordnung. Grundsätzlich bleibt meine Aussage aus unserem Mailwechsel gültig. Personen mit Sperrvermerk finden aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen automatischen Eingang in die Wählerlisten. Die betreffenden Personen müssen innerhalb der Auslegungsfrist im Pfarramt ihre Wahlberechtigung nachweisen und werden dann nachträglich in die Wählerliste aufgenommen. Damit können sie an der Wahl teilnehmen. Da wir davon ausgehen, dass die Entscheidung für einen Sperrvermerk in der Regel freiwillig getroffen worden ist, gehen wir auch davon aus, dass sich die Personen mit den damit einhergehenden Konsequenzen befasst haben. Dennoch werden wir künftig die Wahlvorstände darum bitten, im Rahmen des Wahlaufrufs rechtzeitig die Wähler mit Sperrvermerk zu sensibilisieren, sich nachträglich in die Wählerliste eintragen zu lassen.
Welcher Weg wäre Ihrer Ansicht nach richtig gewesen?
Bei den Kommunalwahlen ist es so, dort stehen die Leute mit Sperrvermerk in der Wählerliste. Es ist allerdings vermerkt in der Wählerliste Sperrvermerk und derjenige, der da mit der Wählerliste sitzt, hat darauf zu achten, dass da niemand Fremdes Einblick nimmt. Eigentlich müssen Sie als Wähler, weil es sich ja um eine staatliche Wahl handelt, nach einem staatlichen Gesetz, nämlich eine Wahl nach dem Vermögensverwaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, davon ausgehen, dass es ähnlich läuft wie bei einer Kommunal- oder Landeswahl. Das ist aber nicht der Fall. Man hat hier den Datenschutz über das Grundrecht auf Wahl gestellt. Und das Wahlrecht, so hat es auch eine Einspruchsführerin dargelegt, ist ein grundgesetzlich geschütztes Recht. Es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, die Betreffenden zu informieren. Man hätte in einem solchen Fall die Pfarreien vorher darüber informieren müssen. Und es kann auch nicht sein, dass sich eine ganze Wählergruppe durch Einsprüche gegen die Wählerliste eigentlich das Wahlrecht es erkämpfen muss. Und Rechtsanwälte, die ich befragt habe, Fachanwälte, die ich befragt habe, haben mir die Auskunft gegeben, dass sie der Auffassung sind, dass aufgrund dieser schwer mangelhaften Wählerliste die Wahl ungültig ist, und zwar im ganzen Bistum.
Wenn wir uns mit der weltlichen Justiz befassen, da kommt es ja ständig vor, dass der eine aus diesen und jenen Gründen das sagt und der andere sagt aus diesen und jenen Gründen das. Der eine plädiert so, der andere plädiert so. Es gibt Experten, es gibt Gutachter. Es wird ein Rechtsstreit ausgetragen. Und Sie haben ja auch einen Gutachter beauftragt, der im Grunde sagt, das Bistum macht es sich zu einfach, wenn es diese Einsprüche gegen die Wahl zurückweist. Wir haben also diese klassische Streitsituation, die oft vor Gericht auftritt. Aber was passiert in diesem Fall, wenn es um kirchliches Recht geht oder um kirchliches Verwaltungsrecht, wenn man es genauer sagt? Was passiert da, wenn da zwei verschiedene Meinungen sind?
Ich sehe hier einen Mangel. 1970 hat bereits die Würzburger Synode die Einführung einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit gefordert. Die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit war damals eigentlich von ihren Vorschriften und Gesetzen, soweit mir bekannt, fertig entwickelt. 1983, als das neue kirchliche Gesetzbuch CIC, Codex Iuris Canonici, erschien, tauchte die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit dort leider nicht auf. Es wurde zwar der Rechtsschutz der Gläubigen gefordert und betont, wird als ein Grundrecht eingeführt, dass der Gläubige gegenüber der Verwaltung einen Rechtsschutz hat und genießen muss. Es wurden hierzu aber im Grunde keine Ausführungsbestimmungen erlassen.
Die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit ist ja im Moment wieder in der Diskussion, auch im Zusammenhang mit dem synodalen Weg in Deutschland, aber auch auf weltkirchlicher Ebene. Eine solche Verwaltungsgerichtsbarkeit würde Ihnen helfen, dass Sie überhaupt die Chance haben, Widerspruch einzulegen gegen eine Entscheidung, die Sie als ungerecht empfinden.
Das ist so. Die Sache würde jetzt vor dem kirchlichen Verwaltungsgericht landen. Und dort würden im Grunde Richter entscheiden, wer Recht hat. Diese Möglichkeit habe ich leider nicht.
Auf die Frage, ob Sie die Möglichkeit haben, Widerspruch einzulegen auf unsere Frage, die wir dem Bistum gestellt haben, antwortet der Bistumssprecher:
Die Kirchenvorstandswahl ist nach rechtlicher Prüfung bestätigt worden. Die Wahl ist damit rechtskräftig.
Heißt das, der Bischof hat immer recht?
Der Bischof hat die Entscheidung ja nicht gefällt, sondern sein Justiziar. Ich habe keine Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Sie ist endgültig. Und es gibt keine Möglichkeit, diese Entscheidung auf den Prüfstand zu stellen. Das sehe ich schon als sehr problematisch an in diesem Fall.
Sie sitzen vor mir mit einem römischen Priesterkragen. Daraus würde ich jetzt mal vom Augenschein her ableiten, Sie sind ein gehorsamer Mann. Aber jetzt ist Ihnen sozusagen der römische Kragen geplatzt, kann man das so sagen? Weil blinder Gehorsam verlangt wird?
Ich sehe das nicht als eine Gehorsamsfrage an. Die Gehorsamsfrage bezieht sich nicht auf Verwaltungsakte. Ich fordere eigentlich nur die Kontrolle einer Entscheidung ein. die ich für falsch halte und von der ich glaube, dass die Argumente nicht hinreichend berücksichtigt wurden.
Aber Sie haben den Bischof ja gehorsam gelobt bei Ihrer Weihe und aufgrund der Verfasstheit der katholischen Kirche ist klar, auch die rechtsprechende Gewalt, würde man jetzt in einem Staat sagen, auch die rechtsprechende Gewalt liegt in der Hand des Bischofs. Es gibt keine Gewaltenteilung, alles läuft in der Person des Bischofs zusammen. Also Sie haben es ja eigentlich gewusst, dass das in einem Konfliktfall so entschieden werden könnte. Nicht muss, ein Bischof könnte ja auch anders handeln, aber er kann mit Recht so handeln, wie er handelt.
Ich sehe das hier nicht als Gehorsamsfrage an. Der Gehorsam des Priesters bezieht sich zunächst immer auf Jesus Christus. Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dieser Gehorsam ist denen geschuldet, die in die Fußstapfen Jesu Christi treten. Dazu zählt der Bischof. Es ist also zunächst einmal ein Glaubensgehorsam. Natürlich auch ein Gehorsam dem Hirten gegenüber. Das heißt aber nicht, dass man dem Hirten nicht sagen darf, deine Entscheidung ist nicht korrekt. Im Gegenteil. Paulus hat Petrus, dem Papst, offen ins Angesicht widersprochen, als er der Meinung war, eine Entscheidung von ihm sei falsch. Und Petrus hat darum im Übrigen ja seine Entscheidung korrigiert. Es gab also durchaus auch hier Konflikte und Paulus war gehorsam.
Aber Sie greifen ja jetzt zu einem anderen Mittel. Sie sagen, ich lege mein Amt nieder. Die Reaktion des Bischofs ist wiederum, er nimmt diesen Amtsverzicht an, verpflichtet sie aber, und jetzt vermute ich auch mal im Namen ihres gelobten Gehorsams, verpflichtet sie aber sozusagen die Amtsgeschäfte weiterzuführen, bis irgendetwas definitiv entschieden ist, wo sie hinversetzt werden oder was auch immer. Ich habe jetzt beim Bistum nachgefragt, warum es kein persönliches Gespräch mit ihnen gegeben hat. Das ist die Antwort.
Bischof Helmut Dieser hat die Eingaben von Pfarrer Rüssel bezüglich der Kirchenvorstandswahl in die Zuständigkeit der Fachabteilung übergeben, um diese sachlich prüfen zu lassen. Von der Fachabteilung wurden die Eingaben beantwortet. Im Zusammenhang mit den vermeintlichen Unregelmäßigkeiten hatte der leitende Pfarrer der Pfarrei St. Petrus, Stefan Rüssel, dem Bischof von Aachen seinen Amtsverzicht angeboten. Bischof Dr. Helmut Dieser hat diesen am Freitag, den 17. Mai, angenommen. Offen ist jedoch, zu welchem Zeitpunkt der Amtsverzicht wirksam und ein Pfarradministrator ernannt wird. Bis dahin ist Pfarrer Rüssel gebeten, die Amtsgeschäfte weiterzuführen.
Hätten Sie sich ein persönliches Gespräch gewünscht?
Ja.
Was hätte das geändert?
Es hätte eine Konfliktbewältigungsstrategie gegeben. Man hätte geredet und man hätte sich auf einen Modus vivendi geeinigt, ohne dass ein Konflikt in die Öffentlichkeit getragen wird. Eventuell wäre es dazu gekommen, dass ich stillschweigend versetzt worden wäre. Das hätte ich dem Bischof vorgeschlagen. So sagt, das trage ich nicht mit, wenn Sie so entscheiden, das kann ich nicht mittragen und ich ziehe die Konsequenzen daraus. Ich möchte keinen Konflikt in die Pfarrgemeinde tragen. Ich möchte keinen Konflikt auf Rücken der Mitarbeiter austragen. Ich trage die Konsequenzen meines Verhaltens und nicht andere.
Warum meinen Sie, handelt der Bischof so? Der ist doch auch an der Glaubwürdigkeit seiner Kirche, seiner Institution interessiert sein, wie Sie auch in der ersten Antwort gesagt haben.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Bischof über alle Details informiert ist.
Unregelmäßigkeiten bei einer Wahl sind ein gewichtiger Vorwurf. Das Bistum spricht in einer Presseerklärung von vermeintlichen Unregelmäßigkeiten. Würden Sie das, was Sie erleben, als Recht bezeichnen? Oder ist das einfach Ausübung von Autorität?
Recht haben und Recht bekommen, so ein alter Anwaltsspruch, sind zwei verschiedene Schuhe. Ich habe die Unterschriften von einem Fachmann prüfen lassen, der mir schriftlich bestätigt hat, dass hier eine Unterschriftengleichheit, dass zum Beispiel in einem Fall eine Person für drei unterschrieben hat, die Wahlscheine unterschrieben hat. Damit wären drei Stimmen ungültig. In diesem Fall, wo die Wahlergebnisse extrem eng aneinander liegen, wäre die Besetzung des Kirchenvorstandes bei bis zu drei Personen eine andere. Es gäbe andere Mehrheitsverhältnisse im Kirchenvorstand. Das Gutachten selber ist nicht angefordert worden.
Vom Bistum?
Vom Bistum. was mich sehr enttäuscht hat.
Wie steht es um Ihre innere Loyalität?
Ich bin Priester und meine Loyalität gilt zunächst einmal Jesus Christus und dann hat er Vertreter, Papst, Bischof. Ich bin weiterhin loyaler Sohn der Kirche und werde es auch weiterhin bleiben.
Warum?
Weil ich die Kirche liebe. Sie ist meine Mutter. Und dass man nicht immer ungerecht behandelt wird im Leben, dass dann eventuell auch die Kirche nicht immer so behandelt, wie man sich das wünscht. Ich denke, das gehört einfach zum Leben dazu.
Soll ja bei Müttern auch vorkommen, dass die nicht immer gerecht handeln und entscheiden, auch bei Vätern. Aber trotzdem, wir reden hier über eine Institution. Möchten Sie die verändern?
Ja, die möchte ich verändern. Wenn das nur ein einziger kleiner Baustein bei der Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit ist, dann habe ich etwas verändert.
Wenn der römische Priesterkragen platzt, wird die abstrakte Diskussion um eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit sehr konkret. Das Gespräch mit dem Pfarrer Stefan Rüssel können Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de Tag für Tag nachlesen und nachhören. Der mittelalterliche Theologe und Dominikanermönch Meister Eckhart gilt einerseits als sperrig, andererseits als weiträumig anschlussfähig. Im 14. Jahrhundert wurde er von der Kirche als Heretiker verurteilt. Später verehrten und vereinnahmten ihn Ideologen unterschiedlichster Couleur. Die Nationalsozialisten zum Beispiel bogen ihn zum deutschen Mystiker um, mit Betonung auf Deutsch. Später wurde er zur Projektionsfläche für eine freischwebende christliche Spiritualität. Ein neues Buch nutzt ihn als buddhistischen Lehrmeister. Mechthild Klein hat mit dem Autor dieses Buches, mit dem Religionswissenschaftler Harald Alexander Korb, über diese Dehnungsübung gesprochen.
Gott ist immer in uns. Nur wir sind selten zu Hause.
Ein Spruch, wie ihn Meister Eckhart heute sagen könnte. Unter den Fans des Dominikanermönchs sind auch viele Zen-Buddhisten. Denn manche Aussagen klingen wie ein Koran, wie eine spirituelle Rätselaufgabe. Meister Eckhart jedoch kannte im 13., 14. Jahrhundert noch nicht den Buddhismus. Er war aber mit einer europäischen und islamischen Philosophie auf der Höhe der Zeit. Als Professor unterrichtete er sogar eine Zeit lang an der Universität in Paris. Hier ein Zitat Meister Eckharts aus einer Predigt.
Darum bitten wir Gott, dass wir Gottes ledig werden.
Das finde ich einen ganz wunderbaren Satz, weil er in der Tat etwas widersprüchlich zu sein scheint. Wir bitten also Gott darum, dass er uns von Gott befreit.
Harald Alexander Korb. In seinem Buch »Dem ruhigen Geist ist alles möglich« setzt der Autor selbst oft die buddhistische Brille auf, um Eckhart zu erklären. Was genau meint, von Gott ledig zu werden, also Gott loszuwerden?
Das ist natürlich in der Tat so eine Art buddhistisches Koan, ein Rätsel. Und da liegt für mich eben eine tiefe Weisheit darin, weil ich es logisch natürlich eigentlich gar nicht so richtig verstehen kann. Aber intuitiv erkenne ich doch, aha, da meint er wahrscheinlich, dass das Konzept von Gott etwas ist, was mir im Wege steht, wenn ich das Göttliche als einen personalen Gott, wenn ich das suche und wahrnehmen möchte.
Meister Eckhart ist ein Theologe und Philosoph aus der Zeit der Gotik. Er beschreibt seinen Weg zu Gott, seine spirituelle Praxis in vielfältigen neuen Bildern. Seine Sprachschöpfungen dienen dabei als Stütze. Beispielsweise spricht er von der Geburt Gottes in der Seele des Menschen. Das steht für eine innere Begegnung mit Gott oder der göttlichen Kraft.
Wir brauchen solche Bilder. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass diese Bilder in sich die Gefahr bergen, dass wir uns völlig an diesen Bildern orientieren oder daran anhaften, also unfrei werden. Ich brauche die Bilder, um sie letztendlich loszuwerden, um mich von ihnen befreien zu können. Und das ist aber ein Prozess und ich denke, das ist Long Life Learning.
Eckhart geht es um die Freiheit des Menschen. Er hat sich in seinen öffentlichen Predigten gegen Heilsversprechen gewandt, die auf einen Kuhhandel mit Gott abzielen. Nach dem Motto, tu das und das und dann ist dein Seelenheil gerettet, das funktioniert nicht nach Eckhart. Ein anderes Beispiel aus der Bergpredigt Jesu interpretiert Eckhart neu. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich, heißt es da. Nach Eckhart ist die geistige Armut ein großer Reichtum und eine Haltung, die anzustreben ist.
Also meines Wissens ist das vorher nicht so formuliert worden, dass dieses Arm im Geiste eben nicht heißt, dass man dumm ist oder beschränkt oder nicht in der Lage, irgendwie etwas zu erkennen, sondern genau das Gegenteil. Er sagt, dieses sich arm im Geiste machen zu können, ist eine ungeheure Qualität. Und das finde ich schon mal ziemlich revolutionär. Und er meint, sich im buddhistischen, aber auch überhaupt im mystischen Sinne zu befreien von Dingen, die uns eben reich zu machen scheinen. Also, dass man meint zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und er sagt, selig sind die, die sich von diesen Vorstellungen lösen können, jedenfalls für einen Augenblick. Und wenn man sich lösen kann, dann entsteht diese Seligkeit.
Der Autor Korb vergleicht dieses Arm im Geiste werden mit dem Nichtbewerten aus der Achtsamkeitsmeditation. Nicht jeder Leser mag da folgen, doch dieser buddhistische Blick auf Eckhart kann einiges verdeutlichen an der Haltung des Theologen. Eckhart findet dafür immer neue Sprachbilder. Der Terminus absichtslos spielt da eine große Rolle. So fordert er seine Zuhörer auf:
Nimm dich selbst wahr, und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das Allerbeste.
Also loslassen von unserer Person, von dem Bild, das wir von uns selbst haben, von dem Bild, das wir von anderen haben. Und wenn wir davon loslassen können, kommen wir in eine Gelassenheit. Das heißt, wir urteilen nicht. Und das scheint mir bei ihm ganz wichtig zu sein, dass er sagt, versucht doch mal von euren Beurteilungen wegzukommen.
Wenn man sich selbst zurücknimmt, dann öffnen sich laut Eckhart neue Räume der Erfahrung mit dem Göttlichen und mit der Welt. Was dann an die Stelle tritt, ist für Korb völlig klar.
Eckhart nennt es das Entzünden des Seelenfünkleins. Also das heißt, ja, der Kontakt und die Erfahrung von etwas Zeitlosem. Jedes lebende Wesen hat etwas Gottgleiches in sich. Meister Eckhart verwendet verschiedenste Begriffe, das Entzünden des Seelenfünkleins oder ja, den Seelengrund. Also er benutzt auch wieder Bilder, um etwas Unbeschreibliches dem Menschen klar zu machen und vielleicht auch irgendwie ein bisschen schmackhaft zu machen. Denn er sagt, da können wir sehr von profitieren, wenn wir in Kontakt kommen, wenn wir das in uns spüren, diese zeitlose Urkraft. Denn dann sind wir unabhängig von vielen anderen Dingen. Wir sind ganz in uns, wir sind zentriert und daraus entsteht für ihn eigentlich der, ja, der Mensch, der befreit ist und der eine Gotteserfahrung erlebt.
In Korbs Buch findet man sehr viele Übungen, die Eckharts praktische Spiritualität vorbereiten sollen. Anleitungen zum Innehalten, Achtsamkeitstraining, Dankbarkeits- und Atemübungen.
Meister Eckhart sagt ja, dass wir üben können und er schlägt ja auch Übungen vor, jedenfalls im Ansatz. Und das Einüben einer gelassenen Haltung gehört für ihn ja dazu. Und in der Tat, da kann man den Weg bereiten. Und nach meiner Erfahrung ist das eben ein lebenslanger Prozess.
In seiner Theologie konzentriert sich Eckhart auf den Weg nach innen und auf die Vernunft. Anleitungen zur Askese oder Lustfeindlichkeit sucht man bei dem Mystiker vergeblich. Wie viel Buddhismus oder auch Sufismus in Eckharts Predigten steckt, ist Ansichtssache. Eckhart ist eine riesige Projektionsfläche für Gottsucher und für Buddhisten. Das unterstreicht auch der Autor. Dass es 7 Jahrhunderte später ein Praxisbuch über seine Spiritualität mit buddhistischen Übungen gibt, darüber hätte Meister Eckhart bestimmt gelacht. Wohlwollend, versteht sich.
Mit Meister Eckhart im Hier und Jetzt. Mechthild Klein stellte ein neues Übungsbuch vor. Hier verabschiedet sich arm und gelassen im Geiste Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.